Auch ich begrüße Sie herzlich an diesem Morgen. Ich predige über einen einzigen Vers aus Römer 8, Vers 14. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Das ist die Luther-Übersetzung. Wörtlich übersetzt wäre es, welche vom Geist Gottes geführt werden, die sind Söhne Gottes. Ja, wir hatten vorhin gerade die Sache von diesem Schaf gehört. Und da denke ich an einen Schüler in einem Hausbibelkreis. Der Lehrer sagte zu ihm, du Schaf. Und er sagte, ja, aber ein Schaf Gottes. Ich weiß nicht, wie der Lehrer darauf reagiert hat, aber fand ich sehr gut. Denn Schaf ist ja etwas Abwertendes, während Schaf Gottes etwas ganz Positives ist. Ja, eine andere Frage von Menschen, die zu Jesus gehören, ist nicht die Bezeichnung Schaf, sondern Kind Gottes. Wobei das ja interessant ist, von Geburt an sind wir Geschöpfe Gottes. Ich hoffe, dass Sie das glauben. Und wenn wir Christen werden, dann werden wir Kinder Gottes. Ich nehme an, dass Gott das manchmal vorbereitet durch christliche Erziehung, durch Bewahrungserlebnisse. Ich behaupte mal, dass die meisten von uns schon 2, 3, 4 Bewahrungserlebnisse hatten, wo sie wussten, das hätte auch anders ausgehen können, wo sie einfach Gott begegnet sind. Aber das führt noch nicht unbedingt zum Leben mit Gott, sondern nur zu einer Begegnung mit ihm. Ja, Kinder Gottes brauchen eine Geburt, so wie eine biologische Geburt brauchen wir auch eine Geburt. Und da gibt es einen Vers in 1. Petrus 1, Vers 23, da heißt es, denn nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem seid ihr wiedergeboren durch Gottes lebendiges und bleibendes Wort. Das heißt, der Same, der zur Wiedergeburt führt, ist das Wort Gottes. Ja, und die Frage ist, wie werde ich ein Kind Gottes? Antwort steht in Johannes 1, Vers 12. Da heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Der Name Jesus heißt ja Retter oder Erlöser. Und wenn ich ihn anrufe und bitte, in mein Herz zu kommen, werde ich ein Kind Gottes. Ich denke an eine Frau, die zu unserer Gemeinde gehörte. Inzwischen ist sie schon in der anderen Heimat, die sehr viel Schweres erlebte in ihrem Leben, hatte 4 Kinder und als es gar nicht mehr so weiterging, kam sie dann in die Klinik Hohe Mark. Vor vielen Jahrzehnten war das allerdings. Sie war etwa 40 Jahre alt und der behandelnde Arzt hat also nicht nur psychosomatische Zusammenhänge erklärt, sondern ihr auch diesen Weg zu Gott beschrieben und sie hat Jesus ihr Leben anvertraut dort. Und war darüber sehr froh und sagte, wenn mir das doch nur mal jemand früher gesagt hätte, wäre mir vieles in meinem Leben erspart geblieben. Ja, interessant ist, sie war in einer Familie, die leider berufsbedingt ganz oft umgezogen ist. Und bei einem der nächsten Umzüge fiel ihr, ich meine, es war ihr Konfirmandenheft in die Hände. Und da sagt sie, jetzt bin ich doch mal gespannt, was wir da so gemacht haben. Und siehe da, sie blätterte da durch und was stand da drin? Eine genaue Erklärung, wie man Christ wird, dass man Jesus sein Leben anvertrauen kann und ja, dadurch Kind Gottes wird. Und sie hatte das alles selber geschrieben. Aber was hatte sie vorher gesagt, wenn mir das mal jemand vorher gesagt hätte? Dabei hatte sie es gehört, aber nicht verstanden. Ja, das finde ich schön, wenn Gott die Herzen öffnet, wenn es nicht nur ein Hören gibt, sondern auch ein Verstehen und Annehmen. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich bin, sage ich immer scherzhaft, christlich groß geforstet worden, so mit Kinderchor, Jungschar, Jugendkreis, Posaunenchor. War immer irgendwo aktiv, immer im Gottesdienst. Ich wusste genau, wie viele Orgelpfeifen da vorne sind, wo der Doktor so und so sitzt. Und hatte eigentlich gute Pfarrer. Fing dann später Theologiestudium an aus unterschiedlichen Motiven. Und mitten in diesem Studium, durch den Kontakt mit jungen Christen, kam ich auf mehrere Freizeiten, kaufte mir dort ein Taschenbuch über Christsein im Alltag, von einem Schweizer geschrieben. Und als ich das las, habe ich 2 Dinge verstanden. Einmal so diese Erfahrung mit Jesus im Alltag, die er beschrieb, konnte ich nur sagen, kenne ich nicht. Aber dann hat er vor allen Dingen sehr gut definiert, was Sünde ist, und das habe ich endlich begriffen. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich habe Sünde immer moralisch verstanden. Silberne Löffel klauen, gut, habe ich nicht getan. Ich wusste, dass ich Fehler habe, aber das habe ich nicht getan. Insofern war mir nicht ganz klar, was Sünde ist. Und dort in diesem kleinen Buch wurde beschrieben, dass wir von Geburt an Sünder sind. Im katholischen Bereich wird das vielleicht mit der Formel Erbsünde belegt, die es ja in der Bibel so als Vokabel nicht gibt. Aber es wurde erklärt, Sünde bedeutet Trennung. Das ist jetzt ein Vergleich, der in dem Buch nicht vorkam, den ich einfüge. Zwischen Dänemark und Schweden gibt es die Meerenge der Sund. Das ist dasselbe Wort wie Sünde, nur die Pünktchen fehlen. Und da sind Landmassen getrennt durch Wasser. Sünde bedeutet Trennung und wir kommen schon getrennt von Gott zur Welt. Das heißt, wir haben Gott nicht im Herzen, wenn wir geboren werden. Insofern sind wir von Geburt an Sünder. Das ist jetzt kein moralischer Begriff, sondern ein theologischer Begriff. Und von daher können wir auch nie Glaubensgewissheit haben, es sei denn, wir verändern etwas an diesem Zustand. Und an der Stelle klingelt es bei mir. Ich nehme an, dass alle Leute mich für einen Christen hielten, aber ich selber wusste es nicht, ob ich das bin. Und ja, hier wurde erklärt, ohne Gott im Herzen, woher soll die Gewissheit kommen? Aber dann eben die schöne Erklärung, dass wir Christus bitten können, in unser Leben zu kommen und uns bedanken, dass er für uns diesen Erlösungstod auf sich genommen hat. Das habe ich dann getan und merkte, aus dieser historischen Person Jesus, die ich zwar achtete, wurde jetzt eine gegenwärtige Person in meinem Leben. Und das hat mein Leben ziemlich verändert, auch mein Studium ziemlich verändert und geklärt. Ich bekam sofort Gewissheit, er lebt, ich bin Christ. Ich habe eine ewige Hoffnung, das wusste ich bis daher auch nicht so klar. Ich habe einen Sinn in meinem Leben und da ist jemand, der bereit ist, mich zu führen. Und das möchte ich gerne weitergeben. Hier im Römerbrief steht ja nicht nur in dem Kapitel 14, Vers 14, dass er mich führt durch den Heiligen Geist, sondern auch in Kapitel 15, Vers 15 heißt es, ihr habt den Geist der Annahme an Sohnes statt empfangen. In diesem rufen wir aber Vater. Das heißt, mit Jesus kommt automatisch der Heilige Geist in das Leben, weil ich jetzt ein Kind Gottes bin. Und durch den Heiligen Geist kommt Liebe, kommt Licht, kommt Wahrheit, ja, noch vieles mehr, das wäre jetzt ein sehr grenzenloser Bereich. Aber das ist einfach schön, der Heilige Geist ist eine Person. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, viele sehen den Heiligen Geist als eine Kraft, so wie 220 Volt mit einer bestimmten Amperezahl. Nein, der Heilige Geist ist eine Person. Hier heißt es ja, er führt. Ja, eine Kraft kann sie nicht führen, aber eine Person schon. Er kommt in das Leben, der Geist der Sohnschaft, den haben wir empfangen. In der Apostelgeschichte steht, dass er reden kann, im Epheserbrief, man kann ihn sogar betrüben. Er verleiht Gaben des Geistes, er gießt die Liebe Gottes in unsere Herzen aus. Also eine wunderbare Person, die in das Herz Licht bringt. Das finde ich interessant, ich weiß nicht, ob Sie diesen Namen Stephen Hawking kennen, so ein bekannter Atheist, ich meine Physiker aus England. Der sagte, Religion ist ein Märchen für die, die Angst vor dem Dunkel haben. Und macht ja aggressiv Propaganda für den Atheismus. Und ein anderer Engländer, John Lennox, ein Mathematiker, hat dann gekontert und hat gesagt, Atheismus ist ein Märchen für die, die Angst vor dem Licht haben. Ja, war schon ganz interessant, gut geantwortet. Ja, wenn der Heilige Geist und Jesus in mein Leben kommen, kommt Licht in das Leben und das bedeutet, ich muss aufräumen. Dinge, die nicht in Ordnung sind, in Ordnung bringen, mich bei Personen entschuldigen, anderen Menschen vergeben, die mir auf den Fuß getreten sind. Ja, vielleicht auch Abhängigkeiten lösen, die da nicht mehr hineinpassen. Aber einfach sehen, Jesus verändert und befreit das Leben. Ja, und da gehört eben auch dieses Stichwort Vergebung dazu. So erfahren wir Befreiung nach hinten, eine freie Vergangenheit für mich, aber auch eine freie Beziehung zu jedem anderen, weil ich niemand habe, dem ich in Bitterkeit irgendetwas nachtrage. Ja, Vergebung befreit und durch Jesus kam nicht nur das Geschenk der Nächstenliebe in die Welt, sondern die Vergebung Gottes in das Leben der einzelnen Menschen. Ja, Der Heilige Geist führt also zu einer Reinigung im Leben. Er führt in sein Wort. Ein Vers, den wahrscheinlich alle kennen, wurde früher nach jeder Predigt gesagt, Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das finde ich toll, wenn jemand diese Beziehung zu Gott hat, hat er auch eine neue Beziehung zu seinem Wort. Ich habe früher die Bibel zwar viele Dinge gekannt, aber sie nicht persönlich gelesen. Aber das hat sich dann verändert, als ich Gott kennenlernte und Jesus in mein Leben kam. Und ich freue mich, dass es nicht nur allgemeine Worte gibt, sondern auch ganz persönliche Worte, die nur mir gelten und die ich dann in Anspruch nehme. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ein nettes Beispiel, das zwar das Gegenteil beschreibt, aber Sie werden es verstehen. Als ich einmal in einem Dorf im Vogelsberg war, wo mein kommender Schwager damals lebte und ich ihn besuchte und abends noch eine junge Dame besuchte, die ich von einer Gemeindebegegnung her kannte, dann bin ich nach 10 Uhr dann aus ihrem Haus herausgegangen, aber ich wusste nicht, dass in diesem Dorf abends um 10 Uhr die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet wird. Und es war dicht bewölkt, stockdunkel, eine gewundene Straße, rechts und links einige offene Misthaufen. Und dann noch eine kleine Brücke über einen Bach. Sollte ich alles im Dunkeln jetzt finden? Hätte ich nur eine Taschenlampe gehabt, hätte ich überhaupt kein Problem gehabt. Ja, was habe ich gemacht? Ich bin ganz laut aufgetreten, weil es da eine Asphaltstraße gab und sagte, solange ich noch meine dritte höre, bin ich noch nicht in einem Misthaufen gelandet. Und dann kam zum Glück irgendwann ein Auto angefahren, dem bin ich hinterher gerannt, habe die erste Kurve erwischt und bin dann durch viele Pfützen durch dann auch noch wieder in das Haus gekommen. Ja, so geht es einem eigentlich, wenn man ohne Orientierung ist, vielleicht sogar die Gegend kennt, aber das Licht fehlt. Gottes Wort wirkt wie Licht und schenkt uns eine positive Orientierung, auch dass man weiß, was dran ist oder vielleicht auch, was nicht dran ist. Ja, er führt nicht nur zum Verständnis seines Wortes, sondern auch, dass ich entdecke, ich habe Glaubensgeschwister. So ein Gottesdienst ist ja so eigentlich mehr wie so ein Omnibus-Erlebnis. Man sitzt nebeneinander, hintereinander gereiht, steigt ein, fährt eine gewisse Zeit mit, steigt wieder aus und bleibt alleine. Möglicherweise. Aber in der Bibel steht eine tolle Aussage in dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 16. Ja, darin besteht unsere Gewissheit, nämlich des ewigen Lebens, dass wir Liebe zu Brüdern haben. Das heißt, ich will Ihnen das, wenn schon, dann auch richtig vorlesen, um 1. Johannes 3, Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Ja, das finde ich schön, dass dort, wo Jesus auftaucht, auch eine Liebe zu anderen Christen entsteht. Und hier sogar eine Glaubensgewissheit. Wir wissen, dass wir vom Tod zum Leben hinübergegangen sind, weil Jesus im Herzen ist? Nein, das auch, weil wir die Brüder lieben. Ja, finde ich schön, wenn Gott uns Geschwister schenkt und da auch eine positive Beziehung möglich ist. Ja, dann führt der Heilige Geist zur Mitarbeit. Ich nehme an, viele wissen, was der Name Christ bedeutet. Das ist ja ein Fremdwort, kommt aus dem Griechischen, von dem Verb schreien, das heißt salben. Und der Christ heißt der Gesalbte. Im Alten Testament wurden viele Leute gesalbt, die eine spezielle Aufgabe hatten. Ein König, ein Prophet, ein Priester oder ein Spezialist, der eine Stiftshütte baute, hatte die Salbung durch den Geist Gottes. Ja, finde ich wichtig. Gesalbt wurden Leute immer zu einem Dienst. Nicht, damit sie sagen konnte, ich bin jetzt was Besonderes, sondern sie wurden gesalbt, damit Gott sie in Dienst nehmen konnte. Wenn ich also Christ bin, dann führt Gott mich in die Mitarbeit in seinem Reich. Die kann ganz unterschiedlich aussehen, ganz praktische Dinge, theologische Dinge, Besuch bei diesem oder jenem, aber er führt und schaltet unseren Willen ein. Ich hatte vorhin erzählt, wie ich so mein Leben Jesus anvertraut hatte, das war mitten in meinem Studium, im sechsten Semester in Heidelberg, und dann ging ich zu einer Studentengruppe, SMD nennt die sich, Studentenmission in Deutschland, weil ich wusste, ich brauche diese Gemeinschaft. Aber in dieser Gruppe gab es so eine Art Führungsklicke und ich gehörte da nicht dazu, ging da zwar hin. und dachte, naja gut, wenn die sich sowieso nicht um mich kümmern, dann brauche ich da auch nicht mehr hinzugehen. Sondern ich könnte jetzt in die Studentengemeinde gehen, das war sozusagen eine andere Gruppierung. Und gerade als ich zu diesem Entschluss kam, ging ich auf dem Weg zu meinem Seminar und da kam der Leiter dieser SMD mit dem Fahrrad an mir vorbeigefahren und sagte, hör mal, für das nächste Semester suchen wir wieder neue Leiter. Jedes Semester wurden neue Leiter gewählt und einer hat deinen Namen vorgeschlagen. Sagte ich, das ist ja lustig, ich habe gerade überlegt, ob ich überhaupt nicht mehr hingehe und jetzt wird sogar mein Name für die Leitung vorgeschlagen. Ja, da muss ich drüber nachdenken. Ich ging dann in das Seminar, bereitete mich auf irgendwas vor, blätterte so durch die Bibel und da fiel mein Blick rein zufällig auf Jesaja 6, Vers 6 bis 8, wo Gott fragt, wen soll ich senden, wer wird mir gehen? Und ich sprach, ich will's, sende mich. Sagte ich, vielen Dank, noch klarer kann es eigentlich nicht werden. Habe ich also dann zugesagt, mich aufstellen lassen und wurde dann als einer von drei Leitern auch gewählt. Ich bin dafür sehr dankbar, weil ich nicht fliehen durfte, sondern in Verantwortung hineingeführt wurde. Und das hat mein Glauben sicher gefestigt und mich weitergebracht. Gott schaltet unseren Willen nicht aus, sondern ein. Der Feind Gottes versucht, den Willen auszuschalten, indem er jemand süchtig wird, abhängig wird, irgendwelchen negativen Einflüssen folgt. Gott schaltet den Willen ein, er arbeitet mit uns zusammen. Der Paulus sagte mir, alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Christus. Das heißt, ich mache es, aber er macht mich stark. Ja, im Studium gewann ich einen Freund, mit dem ich auch heute noch verbunden bin. Das fand ich sehr schön. Der hat dann, als wir Examen machten, hat er an der Universität sich weiter engagiert als Assistent. 2 Jahre. Dann ging er in die Gemeinde, 2 oder 3 Jahre. Dann wurde er theologischer Berater des Bischofs von Berlin, damals ein Herrn Schaaf. Und der ging dann in Pension, dieser Bischof. Und er sollte Oberkirchenrat werden, aber die Stelle wurde gerade gestrichen, weil es Finanzknappheit gab. Also er musste wieder bei Null anfangen. War eigentlich mit seiner Lage sehr unzufrieden, sagte lauter so Stücke. Ja, da ein bisschen Universität, da ein bisschen Gemeinde, da ein bisschen Kirchenleitung. Es passt alles irgendwie nicht so ganz zusammen. Und dann wurde er berufen als Leiter nach Bad Salzuflen zur Ausbildung für Gemeindepädagogin. Das nannte sich MBK. Und da war er dann Seminarleiter über 20 Jahre. Die haben auch einen eigenen Verlag gehabt. Und da stellte er fest, auf einmal passt alles zusammen. In dem Seminar muss ich Leute unterrichten. Das habe ich als Assistent an der Universität auch getan. Ich muss sie für die Gemeinde ausbilden, da habe ich gearbeitet. Ich muss sie in verschiedenen Kirchen unterbringen. Ich kenne alle Kirchenleitungen von ganz Deutschland. Insofern gibt es da gute Verbindungen. Und er stellte fest, es war plötzlich wie ein Puzzle, alle Teile passten zusammen. Und das ist das Schöne, steht mal im Epheserbrief, sein Gebilde sind wir erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche er im Vorhinein bereitet hat, damit wir sie tun. Das heißt, bei ihm gibt es eine Arbeitsvorbereitung, nicht nur bei großen Firmen. Und das finde ich sehr schön, er führt uns in Mitarbeit hinein. Natürlich auch ins Gebet. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich habe ja durch meine Mutter beten gelernt, habe abends immer gebetet, früher erst ein auswendig gelerntes Gebet, später auch ein paar freie Worte da hinzugefügt. Aber dass Gott Gebete erhört, habe ich eigentlich erst richtig kennengelernt, als ich Jesus kennenlernte und stellte fest, das sind ja auch so kleine Wunder, wenn Gott Gebete erhört. Und dann schenkt er auch noch Gebetsgemeinschaft. Man kann mit einem Freund nicht nur zusammen etwas unternehmen, sondern auch zusammen beten. Oder später, wenn man dann eine Partnerschaft hat, ist natürlich schön, wenn man einen Partner hat, mit dem man auch zusammen beten kann und auch hier eine Einheit vor Gott darstellt und findet. Es gab einen bekannten Prediger, vielleicht kennen manche den Namen, in England, Spurgeon hieß der, hat für ihn extra eine riesige Kirche gebaut, weil die normalen alle viel zu klein waren. Und durch ihn sind hunderte von Menschen zum Glauben gekommen. Vor einem Gottesdienst führte er mal einen Bekannten und in einen Nebenraum, nicht in die Kirche, sagte, ich will dir nur mal die Heizung zeigen für unseren Gottesdienst. Und er ging da rein und sah, da waren ganz viele Leute zum Gebet versammelt. Sagte, das ist die Heizung für unseren Gottesdienst. Ja, gut, natürlich ein Wortspiel, aber ich denke, Gebet ist ganz wichtig. Gott führt ins Gebet. Ja, meine Eltern stammen aus Friedrichsdorf im Taunus und da gab es noch ein Elternhaus, gibt es auch heute noch. Und da war so ein großer Obstgarten, gibt es auch heute noch. Und mein Vater und ich, wir haben da immer so einmal im Jahr dann die Äste abgeschnitten und ein riesiges Feuer gemacht und das alles verbrannt. Aber das macht man meistens im Herbst, wenn die Blätter schon weg sind oder im beginnenden Winter fast. Da ist es oft auch feucht. Und als wir da also einen riesigen Berg hatten und versuchten, den anzuzünden, brannte der nicht. Gut, wir hatten sogar Benzin dabei, haben das da drüber gekippt. Es gab eine Mordsstichflamme, aber es brannte trotzdem nicht. Dann habe ich einen Grashalm genommen, so einen trockenen, habe den zerknickt und eine Himbeerranke auch zerknickt und die angezündet. Das war so ein Feuerchen für so eine Untertasse. Und dann die nächste Himbeerranke da oben drauf gelegt und wieder eine. Und schließlich den ganzen Haufen umgeschichtet, bis er verbrannt war. Gut, als meine Frau und ich hier in die Gemeinde kamen, hatten wir eigentlich wenig Erfahrung, wie baut man Gemeinde. Aber ich hatte unter anderem dieses Bild dieses kleinen Feuers, dass aus einem kleinen Feuer ein großes werden kann. Und mir war klar, es ist wichtig, über Jesus zu reden. Denn wenn ich über Gott rede, stimmen alle Leute zu. Immerhin 70% in unserem Land glauben immer noch an irgendein höheres Wesen. Aber wenn ich über Jesus rede, fragen sie, warum redet er immer über Jesus? Klar, weil Jesus der Weg ist zu Gott. Und so hatten wir zwei Ziele eigentlich. Das eine war, über Jesus zu reden und das zweite, einen Hausbibelkreis zu gründen, wo man ja dann die Bibel liest. Das war das kleine Feuer, dieser Hausbibelkreis. Wir hatten immerhin 4 Teilnehmer, außer meiner Frau und mir. Aber die sind dann im Laufe der nächsten Monate und Jahre, entweder haben sie ihren jugendlichen Glauben wiederentdeckt, den sie zwischendrin zugedeckt hatten, beziehungsweise sind auch zum Glauben gekommen und wurden dann hervorragende Mitarbeiter in der Gemeinde. Und dieses Feuer ist gewachsen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, sagt Gott dem Abraham. Und ich denke, das ist auch etwas, was für jeden Christen gilt, dass wir nicht nur persönlich Gewissheit der Nähe Gottes und des ewigen Lebens haben, sondern auch spüren, dass auch von unserem Leben Segensströme weitergehen können, ob das jetzt Gebetsströme sind oder auch ganz anders gestaltete. Gottes Segen ist immer aktuell. Es ist klar, der Weg mit Jesus ist kein Panoramaweg. Ja, meine Frau und ich waren gerade in Urlaub in Andalusien, haben da schöne Ziele besichtigt, wunderbare alte Bauten, Jahrhunderte alt, Kirchen und von den Mauern noch. Alles Zeugnisse von Menschen, die schon lange tot sind. Wunderbare Zeugnisse der Baukunst. Aber ich denke, wenn jeder von uns Spuren hinterlassen möchte, wäre es am schönsten, wenn es Segensspuren sind und nicht nur ein Haus, das man irgendjemand vererbt, was natürlich auch schön ist und wichtig, sondern dieser Segen Gottes. Aber der Glaubensweg ist kein Panoramaweg, also sprich immer eben, immer so am Waldrand mit einer Wiese daneben und schöner Sonne, sondern da gibt es auch schwere Wege. Und mancher von uns muss auch schwere Wege gehen oder ist sie schon gegangen. Dazu kann ja Verlust gehören oder gesundheitliche Einschränkungen, Schwierigkeiten finanzieller Art. Es kann vieles sein. Aber ich denke, wenn jemand mit Jesus unterwegs ist, wird er immer bezeugen, der Herr ist mein Hirte. Ja, in diesem schönen Psalm 23, den die meisten auswendig können, heißt es ja auch, wenn ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Der heißt nicht, dass es kein Unglück gibt, sondern ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Ja, es gibt viele Vergleiche. Ein Vergleich ist der, dass man Gottes Wort eben auch mit einem Licht vergleichen kann, hatte ich vorhin schon gebracht. Und man kann sagen, der ganze Himmel heute ist voller Sterne, aber man sieht sie nicht. Warum? Es ist viel zu hell. Aber wenn es dunkel wird, dann fängt man an, die Sterne zu sehen. Ja, und so ist das, wenn es auch im Leben dunkel wird, kann man manchmal sehen, wie Worte Gottes anfangen zu leuchten. Ja, ganz persönlich, wie sie einem ermutigen. Ich sage mir selber auch manchmal einen schönen Bibelvers, den leider viele immer noch nicht auswendig können, aber ich empfehle ihn auch heute wieder weiter. Jesaja 41, Vers 10, da heißt es, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. blicke nicht ängstlich, ich bin dein Gott, ich mache dich stark, ja, ich helfe dir, ich halte dich mit meiner sieghaften Rechten. Das finde ich toll, immer eine Zusage und eine Begründung. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Blicke nicht ängstlich, ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ja, ich helfe dir, ich halte dich mit meiner sieghaften Rechten. Ja, Gottes Führung hat natürlich auch ein Ziel. Da gibt es viele schöne Bibelverse dazu, aber ich nehme mal einen aus dem Psalm 84, Vers 8. Da heißt es, sie wandern mit wachsender Kraft, bis sie Gott schauen auf Zion. Sie wandern mit wachsender Kraft. Jeder von uns weiß, je länger man wandert, desto schwächer wird die Kraft. Aber hier heißt es mit wachsender Kraft. Bei Luther steht von Kraft zu Kraft. Ja, finde ich toll, bei allem Auf und Ab geht es weiter. Ja, also nicht so ein Jojo-Glauben, immer nur auf und ab, sondern es geht weiter und hat ein Ziel, nämlich Gott zu schauen. Wir hatten vorhin mit dem Schaf angefangen, deshalb will ich mit dem Schaf auch schließen. Wir haben mal einen Kinderfilm gesehen, wo es auch darum ging, ein Kind auch die Bedeutung des Todes zu erklären. Und da sagte dann, ich meine, es war der Vater oder jemand anders, er sagte, weißt du, dieser Hirte, der kann auch seine Schafe von der einen Weide auf die andere führen. Und das kann eben auch jenseits dieser Grenze sein. Aber dennoch ein Vergleich, der für Kinder vielleicht noch schöner ist. Weißt du, du dürftest abends manchmal in meinem Bett einschlafen, also im Bett der Eltern. Aber wenn du morgens aufgewacht bist, lagst du in deinem Bett. Ja, du bist ja einfach hinübergetragen worden. Ja, finde ich ein sehr schönes Bild. Und Gottes Wege haben immer ein gutes Ziel und er ist immer dabei. Ja, das wünsche ich jedem, ein ganz offenes Herz für Jesus und seine Führung. Herr Jesus, wir danken dir, dass du sogar bereit bist, unser Herz zu deiner Wohnung zu machen. Danke für den Heiligen Geist, der mit in das Leben kommt. Danke für allen Segen, für alle Führung, für dein gutes Wort, für Vergebung, auch für die Gewissheit des ewigen Lebens und dass du dem Leben einen Sinn gibst zu deiner Ehre. Amen.